Also herzlichen Dank für die Einladung zu dem Thema. Sind im ganz neuen Gegenstandpunkt, im ganz neuen Heft unserer Zeitschrift zwei längere Artikel abgedruckt. Der eine Artikel befasst sich mit dem Verhältnis Trump zu seinem Volk, zu seinen politischen Gegnern im Innern der USA. Und der andere lange Artikel befasst sich mit dem Thema, um das es mir heute auch zumindest so andeutungsweise gehen soll, Trumps Verhältnis zur Welt, seine Unzufriedenheit mit der Stellung der USA in der Welt und so weiter. Das eine ist, ich glaube, über das eine ist man sich jetzt einig mit jedem. Alle Vermutungen, die es mal gegeben hat, während des Wahlkampfs, nach der Wahl, während dieser berühmten ersten 100 Tage, die so in die Richtung gegangen sind, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, die haben sich als falsch erwiesen in Bezug auf Donald Trump. Ich weiß nicht, wie sehr euch das noch erinnerlich ist, aber das war ja deutlich, dass gerade hierzulande, gerade in Deutschland, Experten für die Demokratie, Experten fürs demokratische Wählen, sich und ihr Publikum immer sehr damit beruhigt haben, eigentlich mit seltsamen Auskünften darüber, was sie von Demokratie halten, die sie für die beste aller Staatsformen halten. Die haben einem einfach unverhohlen gesagt, da muss man sich nicht vertun, ja, das ist Wahlkampf und im Wahlkampf, da wird immer so getan, als ob der Mensch Alternativen hätte, aber das ist vor allem dazu da, damit er überhaupt wählen geht. Und hinterher sorgt dann schon die Vernunft des Gewählten, sorgt dann auch das, was Gewaltenteilung hat, dafür, dass die Sache den Gang geht, den wir für richtig halten und nicht den irgendeine aufgescheuchte Wählerschaft womöglich für richtig hält. All diese Hoffnungen aus dem Anti-Trump-Lager, die haben sich ziemlich in Luft aufgelöst. Und allerspätestens, seitdem der Mann ernst gemacht hat damit und dieses Klimaschutzabkommen wirklich für null und nichtig erklärt hat, zumindest was die USA anbelangt, ist es jetzt allen klar, steht es allen klar vor Augen, der macht ernst mit seiner Linie, die man nicht leiden kann. Und da gibt es was ganz Eigenartiges zu beobachten. Das ist nicht nur so, dass der eine politische Linie verfolgt, die vielen im Ausland, offenbar auch vielen im amerikanischen Inland nicht behagt, sondern was bei dem dazukommt, das ist, dass der von sich aus keinerlei moralische Angriffsfläche bietet. Und zwar nicht in dem Sinne, dass man nicht ganz viel an ihm finden würde, was man verwerflich findet oder so, sondern dass der sich nicht um das schert. Und die Kritiker, die er hat, die wissen selber nicht so richtig, was sie schlimmer finden sollen. Und das kennt man ja auch aus dem Privatleben. Einerseits ist nichts so schön, wie über andere Leute herzuziehen. Aber auf der anderen Seite ist nichts so langweilig, wie eine Beschimpfung, die den sie treffen soll, die denen einfach nichts angeht. Was meine ich? Also wenn er an die Kündigung zum Beispiel denkt des Klimaschutzabkommens. Wie hat er das begründet? Der hat unter anderem gesagt, da ist es doch nie und nimmer ums Klima gegangen. Dieses Abkommen, das war doch nicht dafür da, irgendein Klima zu schützen, sondern das war eine Methode von den Befürwortern, irgendwelche Geschäftsbedingungen zu schaffen auf der Welt, die ihren Energiekonzern nützen und die amerikanischen Kohleunternehmen und Öl- und Fracking-Unternehmen schaden und schaden sollen. Und das Trump-mäßige dabei ist jetzt, dass er nicht so weitermacht und sagt, ich ziehe was aus der Tasche, das schützt das Klima viel besser, sondern das ist ihm scheißegal. Der hat überhaupt nicht den Bedarf, dieses hohe, hehre Ziel, heuchlerisch oder ehrlicherweise, ganz egal, aber überhaupt irgendwie hochzuhalten und unter diesem Titel, vielleicht sogar mit ernsthafterweise mit diesem Zweck, eine Einigung mit denjenigen zu erzielen, denen er jetzt erstmal sagt, dieses schlechte Abkommen, das werfe ich euch vor die Füße. Und das zieht sich so durch und in den Reaktionen darauf kehrt das einerseits wieder und diese Reaktionen für sich, die sind auch eigenartig in gewissen Hinsichten. Die eine, die ich jetzt meine, die ist, man kann das gleich wieder an dem Klimaschutzabkommen machen, keiner von den Trump-Kritikern leugnet die Berechnungen, von denen der sagt, um die ist es doch in Wirklichkeit gegangen. Das wäre auch nicht gut möglich. Keiner der großen staatlichen Protagonisten, und das sind nun mal die Staaten, die dieses Klimaschutzabkommen abgeschlossen haben und nicht irgendwelche Eisbärenfreunde oder sonst wer, keiner von denen leugnet, dass sich an dieses Abkommen ganz viele Berechnungen in Sachen Energie, Energiepolitik, internationaler Energiemarkt geknüpft haben. Green Energy, Aufteilung von einem ganzen neuen Weltmarkt in Sachen regenerativer Energien. Gleichwohl beharren Sie drauf, das mag ja alles sein, aber trotzdem, wir haben uns doch mal drauf geeinigt und worauf man sich geeinigt hat, das muss doch wohl irgendwie gelten. Zumal, wenn es um so etwas Hohes geht wie das Klima. Dieselbe Art des Trump-mäßigen Einspruchs und der anti-Trump-mäßigen diplomatischen Reaktion kann man beobachten, zweitens, auch auf dem ganzen Feld des Freihandels, der Freihandelsdiplomatie, dieser großen Abkommen wie TTIP oder TPP. Oder jetzt hat ja neulich der Trump wieder gesagt, womöglich treten die USA sogar auch aus der WTO selber aus. Trump beschimpft das alles als ein System von rechtlichen Machenschaften zu Ungunsten der USA. Und sagt, euer Freihandel, das ist ein False Globalism, das ist eine falsche Art Globalisierung, das ist die Art, wie ihr Amerika ausnutzt und Amerika den Schaden. Lasst mich mit diesem Global Village und unsere Globalisierung und so, lasst mich doch damit in Ruhe. Was ist die Antwort? Na, eins ist die Antwort jedenfalls nicht. Die Antwort ist nie, nein, da geht es doch nicht um irgendeinen konkurrierenden Nutzen, den wir verfolgen würden. Auch das wäre ja verrückt. Wo einem TTIP, solange darüber noch verhandelt worden ist, ja immer damit angepriesen worden ist, seitens zum Beispiel der deutschen Regierung gegenüber ihrem deutschen Volk oder gegenüber den Europäern, das stärkt die Position der europäischen Unternehmen gegenüber den Konkurrenten aus Asien und aus dem Rest der Welt. Also auch hier geht die Zurückweisung nie so, dass die Befunde, die dieser Mann trifft, im Prinzip zurückgewiesen werden, sondern so, dass ja eigentlich wieder bloß drauf bestanden wird, aber das darf doch alles kein Grund für Kündigung sein. Und im Prinzip gibt man dem Mann sogar noch darüber recht, wenn jetzt die Deutschen sagen, okay, weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, jetzt ist dieses JEFTA ins Spiel gekommen. Das japanisch-europäische Freihandelsabkommen. Jetzt, wo TTIP in Frage steht oder abgesagt ist, wo das TPP ohne Amerika stattfindet, bestehen die das immer wollten gegenüber den USA drauf, dann halten wir an unserem Nutzen, den wir uns davon versprechen, dann müssen wir halt an dem festhalten ohne die USA. Und sogar, um noch ein drittes, letztes Beispiel zu sagen, sogar die Kritik von Trump an der EU, das wäre ein von Deutschland inspiriertes, von Deutschland angeführtes Anti-Amerika-Projekt. Auch da nicht getraut sich irgendein europäischer Führer und erst recht nicht getraut sich die Merkel abzustreiten, dass es das ist, weil es das ist. Und wieder ergänzen Sie es eigentlich bloß um Ihre Position. Das darf doch aber nicht die Haltung Amerikas zur EU bestimmen, dass die Amis dann sagen, jedes Land, was aus der EU austritt, das ist uns gerade recht. Das darf doch nicht der Hinderungsgrund sein, dass man konstruktiv zusammenarbeitet. Die drei Beispiele im Kopf. Vielleicht noch das vierte von übermorgen oder in 3 Tagen, dieser G20-Gipfel. Jeder weiß, da stehen lauter Sachen auf der Tagesordnung, die total umstritten sind. Das, was noch am wenigsten umstritten ist, ist die Sache mit dem Terrorismus, aber über alles andere ist ein heilloses Streiten, und zwar gar nicht nur zwischen 19 und den USA, sondern irgendwie zwischen allen. Was die Klimafrage anbelangt, was die ganze afrikanische Schuldenfrage, was die Gesundheitsfrage anbelangt und so weiter und so fort. Dem Trump wird gar nicht vorgeworfen, er wird in irgendeiner speziellen Hinsicht ganz spezielle Kontraposition beziehen, das auch. Aber vor allem wirft man ihm vor, dass er das ganze Prinzip, alles muss doch irgendwie Gegenstand der Einigung sein, alles muss doch irgendwie Gegenstand jedenfalls des sich drüber austauschend sein. Zwischen solchen Nationen wie diesen G20, zwischen solchen, in so einem Zirkel wie dem G7, was neulich mal stattgefunden hat, das alles mal zusammengefasst, wirft eigentlich ein großes Rätsel auf. Offenbar ist das, was der Trump gekündigt hat, wogegen er sich aufstellt, was er für wertlos, für nichtig, für sogar für anti-amerikanisch befindet. Offenbar ist das eine Gemeinsamkeit gewesen mit den anderen, die ausweislich dessen, was die sagen, Konkurrenz zwischen denen nicht aus, sondern immer eingeschlossen hat. Unser freier Westen, die westlich geprägte Weltordnung, die freiheitliche Weltordnung, die Globalisierung, da gab es verschiedene Fassungen davon und gibt es das sprachlich zu umschreiben, woran sich der Trump vergeht, was er kündigt. Das ist offensichtlich ein sehr eigenartiges Ding. Eine Mischung aus Konkurrenz und Konsens. Und wenn man kapieren will, das ist unsere Auffassung, was der Trump jetzt will. Also, wenn man kapieren will, worin eigentlich dessen Unzufriedenheit besteht, worin dann jetzt der neue Streit überhaupt besteht, den er vom Zaun gebrochen hat, mit dem Rest der Welt oder mit großen Teilen davon, dann muss man sich die Frage stellen, worauf richtet sich eigentlich dessen Unzufriedenheit? Was ist eigentlich das Prinzip, von dem er jetzt sagt, dafür lässt er Amerika nicht mehr missbrauchen? Und das ist schon deswegen wichtig, damit man nicht bloß, weil man, und da gibt es ja gewichtige Gründe dafür, meine ich, weil man den nicht leiden kann, weil einem das stinkt, was er für eine Politik verfolgt, dass man bloß deswegen plötzlich sich zu einem Verteidiger einer alten Weltordnung macht, an der es so viel womöglich auch gar nicht zu verteidigen gibt. In diese Fragen will ich zumindest mal so andeutungsweise reinstochern. Was kündigt der da eigentlich? Von welchem Standpunkt aus, mit welcher Unzufriedenheit? Und was setzt er dagegen? Das Erste, was jeder weiß, was so auffällt, was ihm als Nationalismus, teilweise als Isolationismus reingerieben oder vorgeworfen wird, ist, dass er an jedem Punkt betont, noch bevor gefragt worden ist, mir geht's um Amerika, und zwar nur um Amerika. America first, damit man Amerika wieder great machen kann. Also er betont unverhohlen, so richtig ungewohnt für die normalen eingerissenen Maßstäbe diplomatischer und politmoralischer Heuchelei, betont er, ich bin der Führer Amerikas, ich bin nicht der Führer der Welt und mein Auftrag ist es, den Nutzen Amerikas zu mehren und zu sichern und nicht den der Welt. Er betont den Eigennutz Amerikas und er betont damit gleich, dass er ihn im Gegensatz sieht zum Nutzen der anderen. Die Maßeinheit für diesen Nutzen ist eine Münze mit, wie jede Münze, mit 2 Seiten. Ökonomisch heißt sie Jobs und auf der anderen Ebene definiert er den Nutzen Amerikas darin, Schutz der USA und ihrer Bürger vor den Feinden, namentlich und insbesondere vor islamistischen Terroristen. Den Eigennutz, und auch das ist jetzt überhaupt noch keine Theorie, sondern das kriegt man so mit, diesen Eigennutz, den sieht er nicht nur gefährdet, sondern den sieht er richtig beschädigt, beschränkt, gefesselt, dadurch, dass die USA sich in einem Netzwerk von lauter internationalen Vereinbarungen befinden, die, wenn man ihm glauben will, Amerika alles verbieten und den Konkurrenten und Gegnern Amerikas alles erlauben. Also TPP, die Amerikaner müssen zusehen, wie die Chinesen an der Währung herummanipulieren und gleichzeitig können sie nichts machen, um ihren Standort zu schützen und ist ihnen jedes bisschen Protektionismus verboten. Lauter schlechte Deals, lauter schlechte Abkommen, sagt er. Das ist die Globalisierung, auf die sich Amerika eingelassen hat, die das amerikanische Establishment vor ihm sogar nicht nur zugelassen, womöglich sogar befördert hat. Und das, sagt er, das wird er rückgängig machen. Amerika wird sich an keine Regelungen mehr halten, die ihm schaden und die ihm schaden sollen. So ist ungefähr seine Ankündigung. Das kennt ihr, glaube ich, alles halbwegs. Und er macht sich dran und hat schon, das wisst ihr auch, hier ein Abkommen gekündigt, da einen Strafzoll erlassen, hat mit seinen NAFTA-Kollegen telefoniert und sie zu Neuverhandlungen ermuntert und so weiter. Das Klimaschutzabkommen ist mit einem Fingerschnipp für ihn ungültig, weil er zu dem Schluss gekommen ist, genau daran gibt es nichts zu verbessern, das muss man einfach nur kündigen. Jetzt kann man daraus ein paar erste Schlüsse ziehen, vorsichtiger Art, hinsichtlich der ersten entscheidenden Frage, die ich vorhin mal aufgeworfen habe. Worauf richtet sich eigentlich dessen Unzufriedenheit? Was ist denn die Welt, durch die er Amerika betrogen und beschädigt sieht? Der erste Schluss ist, das mag euch banal vorkommen, aber das ist es kein bisschen. Oder fangen wir so rum an. Das kennt man auch von sich, dass man mit so mancher Regelung unzufrieden ist, bei der man sich schlecht behandelt fühlt, die man ungerecht findet. Nur weiß jeder, dass die Unzufriedenheit mit einer Regelung, mit einer Vorschrift, mit einem Gebot oder mit einem Verbot, die eigene Unzufriedenheit damit, das, womit man unzufrieden ist, noch lange nicht aus der Welt schafft. Ich kann mich über meinen individuellen Spitzensteuersatz ärgern, wie ich will. Zahlen muss ich ihn nachher doch. Ich kann die BVG-Tarife für überhöht halten. Na gut. Beim Trump geht's anders. Und das wirft schon ein schlagendes Licht auf das, was diese globalisierte Welt ist. Wenn die Unzufriedenheit eines amerikanischen Präsidenten mit größeren Teilen, vielleicht sogar mit dem Prinzip dieser Globalisierung, dafür sorgt, dass größere, kleinere Teile davon, vielleicht das Prinzip, außer Kraft gesetzt ist, dann lässt das im Nachhinein den Rückschluss zu, das meine ich, vielleicht haltet ihr es für banal, schwer ist es jedenfalls nicht, aber bedeutsam, den Rückschluss zu, dann ist diese Globalisierung auch wesentlich das Werk Amerikas. Dann ist es auf jeden Fall, das ist gerade in Deutschland nicht ganz unerheblich zu bemerken, dann ist es auf jeden Fall die ganz praktische Widerlegung mit einem Fingerschnipsen jeder Ideologie über Globalisierung, die in die Richtung geht, was ist der Lieblingsspruch von Merkel und Gabriel immer gewesen? Die kann man nicht verhindern, die kann man nur gestalten. Globalisierung ist sowas wie ein Naturereignis. Das kommt auf einen zu, genauso sicher wie man weiß, nach dem Sommer ist wieder ein halbes Jahr schlechtes Wetter. Jedes Jahr. Jede Ideologie, die in die Richtung geht, unter Kritikern, total verbreitet. Globalisierung. Das ist, wenn Staaten sich zurückziehen und die Welt und die Gestaltung der Welt dem Kapital überlassen. Jeder Gedanke eigentlich, jede Vorstellung, die in die Richtung geht, das ist ein Sachzwang und Staaten leisten dem Vorschub, wenn sie sich zurückziehen. Dem schlägt der Trump mitten ins Gesicht. Die Lehre, die kann und die sollte man sich antun, der führt vor, dass die Globalisierung, über die der sich aufregt, Staatenwerk ist und dass die dann auch deswegen genauso lange Bestand hat, wie die Staaten, die sie machen, und das sind namentlich die USA, daran festhalten. Der zweite Schluss, der in eine ähnliche Richtung geht, er kritisiert die Globalisierung nicht mit Phrasen vom hungernden Menschen, die, wenn man das nur 300 Jahre vor sich hingehen lässt, dann vielleicht auch alle irgendwann nicht mehr hungern, sondern der sagt, mein Einspruchsgrund gegen das, was diese globale Wirtschaft, überhaupt dieses ganze globale System ist, das ist der ökonomische Nutzen der USA, der dadurch nicht befördert, sondern untergraben wird. Und seine Gegner, mindestens mal in den USA, erwidern ihm auch nicht, so darfst du doch nicht reden, so war es doch nie gemeint, sondern die sagen, wieso, was hast denn der Nutzen, der wird doch im Prinzip durch diese Art von Weltwirtschaft nach wie vor gesichert. An diesem Einspruch von Trump, an der Begründung seines Einspruchs und an der Debatte, die er mindestens mal in den USA darüber losgetreten hat, kriegt man gleich die nächste Schlussfolgerung raus. Und auch die soll man, vielleicht weil sie einem vertraut ist oder so, soll man sie nicht für banal halten, und wenn sie einen ein bisschen erschreckt, dann soll man sie nicht gleich für falsch halten. Wenn die Feststellung eines nicht mehr aufgehenden ökonomischen Nutzens der USA der ausreichende Einspruchsgrund dafür sind, wirksam die Globalisierung, wie man sie bisher gekannt hat, mit ihren Abkommen, mit ihren Institutionen in Frage zu stellen seitens des Führers der USA, dann ist genau das auch der Maßstab gewesen, mit dem die USA dieses Ding jahrzehntelang betrieben haben. Also, nächster Schluss oder die Zusammenfassung aus den beiden, die Auskünfte, die einem Trump gibt: die Globalisierung ist ein System von Regeln und das Resultat, und er sagt auch immer, der Zweck, jedenfalls das Resultat, ist, dass die USA an allen möglichen Ecken und Enden um ihren ökonomischen Nutzen betrogen werden und dass ihnen alle möglichen Hebel aus der Hand genommen sind, da korrigierend einzugreifen. Das ist, wenn man so will, eine Auskunft darüber, wie dieses Ding offenbar gemeint war. Und das eröffnet einem sofort eigentlich das nächste Rätsel. Wie es gemeint war, wie es ihm ja auch von seinen Kontrahenten nach wie vor und entgegengehalten wird. Ein System von Regeln, das den Nutzen der USA sicherstellt und mehrt. Wie soll das eigentlich gehen oder gegangen sein? Was ist denn da gegangen? Was ist denn diese Welt gewesen, die offenbar unter einer Ordnung funktioniert hat, einem System von Regeln, von dem Trump eiskalt sagt, wenn es den Nutzen Amerikas nicht mehrt, dann hat es kein Recht. Das ist die Frage, die man sich beantworten muss. Gleich mit der Zusatzfrage dazu, wie kommt er jetzt eigentlich auf seine Unzufriedenheit? Dahingehend kann man ja auf jeden Fall schon mal den Schluss ziehen. Offenbar ist die Nutzenbilanz gemischt. Offenbar lässt die wirklich zu wünschen übrig. Unsere Auskunft, unsere theoretische Auskunft, das sage ich jetzt gleich so als These vorweg, ist, da ist was an ein gewisses Ende gekommen, was immer schon ein ziemlicher Widerspruch war. Wie hat er funktioniert? Wie gesagt, so andeutungsweise. Das Erste, was über diese Welt, mit der der Trump jetzt so nach, sagen wir mal, nach 70 Jahren ihres Bestehens so final unglücklich ist. Und das klingt jetzt wieder total banal, ist es aber überhaupt nicht. Dieses Global Village, was waren eigentlich dessen Bewohner und was sind's? Und wer jetzt denkt, naja, Antwort einfach, 8 Milliarden Menschen, der hat sich schon getäuscht. Das, was da globalisiert worden ist, das ist nicht einfach eine Welt, die von ganz vielen Menschen bewohnt wird, sondern was da einer Ordnung unterworfen worden ist, was da eine Ordnung hatte, das war eine Welt von Staaten. mit Sitz und Stimme in der UNO und jedem war auf jeden Fall das Recht zugesprochen, sich als souveräne Macht übers eigene Territorium, als souveräne Befehlsgewalt übers eigene Volk zu behaupten, war darin anerkannt von allen anderen und hatte umgekehrt jede andere Gewalt über ein anderes Stück Territorium, über ein anderes Völkchen, im Prinzip auch als das anzuerkennen, als die höchste Gewalt, die dort gilt. Und damit ist erstens nicht nur das als Lebensprinzip der Völker legitimiert worden und so richtig in Kraft gesetzt worden, dass es das Leben der Leute auf der Erde überhaupt bloß als Völker von Staaten gibt, sondern in dem installiert, in dieser Nachkriegsordnung mit ihrer UNO und so weiter, mit diesem berühmten Selbstbestimmungsrecht der Völker, wo immer jedem klar ist, Selbstbestimmungsrecht der Völker heißt, Staaten sollen souverän sein. Die darf man nicht einfach überfallen. Denen darf man nicht ihre souveräne Macht über Land und Leute rauben. Dann ist nicht nur das als Lebensprinzip der Leute, dass es ein menschliches Leben auf dem Globus nur als Basis von Staatsmächten gibt, festgeschrieben worden. Sondern es ist zugleich festgeschrieben worden, dass diese Staaten untereinander wenigstens dem Prinzip nach sich das nicht streitig machen sollen, dass sie Souveräne sind, sondern dass sie das, was sie gegeneinander haben, zivil auszutragen haben, womit feststeht, dass alles das, worüber sie gebieten, an Land, an Leuten, an Potenzen ökonomischer, sachlicher, wie auch immer Art, eben Potenzen in einer zivil zu haltenden Konkurrenz in Anschlag zu bringen ist. Schon an der Stelle ist klar, sowas ist nicht einfach eine Gleichmacherei und sowas war auch nie als Gleichmacherei gemeint. Und es ist ja auch was anderes rausgekommen als ganz viel gleichartige staatliche Gebilde. So richtig schlagend wird das, wenn man sich den ökonomischen Inhalt dieses zivilen Zusammenlebens der Staaten anschaut, ein bisschen näher. Und auch das ist ja kein Geheimnis. Das war eine zivile Staatenordnung, die hat nicht nur vorgeschrieben, im Prinzip hat alles, was man voneinander will, zivil abzulaufen, sondern da war immer schon inbegriffen, dass der ökonomische Inhalt davon kapitalistischer Art ist. Richtig ausdrücklich ist der ganze ökonomische Sinn und Zweck dieser zivilisatorischen Errungenschaft mit dem GATT und so weiter, mit allen möglichen Abkommen und Systemen von Abkommen und Institutionen festgeschrieben worden, die ausdrücklich den Gehalt hatten, dass Staaten miteinander Warenhandel betreiben, dass das Kapital zwischen denen hin und her zu gehen hat, dass sich also hin und her gehen soll, dass es investiert werden darf hier und dort, welche Modi des Geldumtauschens und so weiter und so fort zu gelten haben, wie Eigentumsrechte zu sichern sind, wie überhaupt Verträge völkerrechtlich genormt abzuschließen sind und so weiter. Da merkt man, das ist ein System gewesen, die Staaten der Welt auf eine zivile Konkurrenz um den kapitalistischen Nutzen aus der Welt einerseits festzulegen und andererseits sie dazu zu ermächtigen, sie dazu zu lizenzieren. Was und vor allem auf amerikanisches Betreiben und unter der Voraussetzung dieser überlegenen amerikanischen Gewalt nach dem Zweiten Weltkrieg installiert worden ist, das ist, wenn man so will, eine große Lizenz, eine große Einladung an alle Staaten, sich daran zu beteiligen, ihren Nutzen überhaupt ihn selber so zu definieren und sich daran zu beteiligen, um ihren Nutzen im Verhältnis zu den anderen zu verfolgen. Und das schließt ein, diese Einladung, wenn man so will, die Einladung zur Unterwerfung und unter für alle gleichgültige also gleichermaßen gültige Regeln des zivilen ökonomischen Verkehrs. Das schließt ein, dass die Nationen sich daran unterscheiden. Und das schließt das nicht nur ein und hat das nicht nur eingeschlossen und hat zu brachialen Unterschieden geführt, sondern das sollte es von Anfang an. Eigentlich ist man hier an dem Punkt, wenn man es als Trick bezeichnen will, am Kern dieses historischen Tricks. So wie immer die gleichartige Unterwerfung unter ein Recht, die Unterschiede, von denen das abstrahiert, überhaupt so richtig zur Geltung bringt, so ist das auch und gerade im Bezug auf diese Staatenwelt der Fall gewesen und ist es der Fall, den auf diese Weise von Amerika angeordnet und angeboten wurde. Eine internationale Konkurrenz darum, wer sich als kapitalistischer Standort, welche Nation sich als kapitalistischer Standort behaupten kann, wer die Welt möglichst umfassend durch Handel von Waren, Kapital, Dienstleistungen, die Welt umfassend für sich benutzen kann. Wenn das die gleiche Regel ist, die für alle gelten soll, dann werden alle Unterschiede so richtig schlagend, die die Nationen aufzuweisen haben. Wenn das die Regel ist, hier wird zivil konkurriert, mit Geld, mit Handel und so weiter, das nivelliert nichts, sondern das macht die Unterschiede so richtig scharf, die die Nationen aufzuweisen haben in Bezug auf diese Mittel. Und genau so war es von Amerika gedacht, dass dieses Prinzip einer Welt von Staaten, die nicht nur kapitalistisch wirtschaften, sondern die miteinander in diesem Sinne und nach gemäß dieser Methoden verkehren, die also nicht nur irgendwie ihr Völkchen jeweils bewirtschaften, sondern die dann offen stehen für internationale Kaufleute und Kapitale. Die Welt dafür herzurichten, das war gleichbedeutend damit, die Welt für die in jeder Hinsicht überlegenen amerikanischen Kapitale zu öffnen und auszugestalten. Das ging bis hin dazu, oder was heißt ging bis hin dazu, das ging überhaupt schon damit los, dass vielen Nationen am Anfang überhaupt die sachlichen ökonomischen Mittel, nämlich Kapital und ein ordentliches Geld, ein nationales, abgegangen sind dafür, sich überhaupt daran zu beteiligen. Sogar das haben die Amerikaner denen mit einem IWF und einer Weltbank so richtig spendiert. Die Einladung hat überhaupt gar nicht bloß in der sehr machtvollen Aufforderung bestanden, sich gefälligst daran zu beteiligen, sondern das hat sogar zum Inhalt gehabt, wir liefern dafür in Form von Dollarkredit, so richtig institutionalisiert und internationalisiert im IWF, die sachliche Voraussetzung. Und tatsächlich, das weiß man ja, hat es so funktioniert. Und da muss man ernst nehmen, das hat den USA es tatsächlich eingebracht, dass sie ihren nationalen Egoismus, ihren nationalen Nutzen, Mehrung amerikanischer Kapitalmacht, amerikanischen Kapitalreichtums, darüber Mehrung amerikanischen Staatsreichtums, dass sie diesen Nutzen verfolgen konnten und verfolgt haben und dann aber auch verfolgen mussten, auf die Weise, dass sie sich jahrzehntelang um die Ordnung gekümmert haben, unter der das alles ablief. Das ist deswegen so entscheidend, weil es erstens wirklich was historisch ganz Einmaliges ist. Da hat es eine Nation hingebracht, ihre Vormacht, ihren imperialen Erfolg, wenn man so will, nicht einfach als Übermacht gegen den Rest der Nationen zu setzen, sondern das so auszugestalten, dass sie ihre Vormacht, ihre Übermacht, ihre Suprematie in ökonomischer wie in politischer Hinsicht so in Anschlag gebracht haben, dass sie den Rest der Staaten, wie gesagt, der Staatenwelt, in eine Ordnung hineinbuxiert haben, die den Eigennutz der anderen gar nicht einfach bekämpft hat. Das war gar nicht ein System von Regeln des Verbots, nationalen Eigennutzes. Das war gar nicht ein System von Regeln, ihr müsst immerzu bloß amerikanische Kapitale bedienen, sondern das war ein System der Definition von nationalem Eigennutz. Und der hatte einen Inhalt, dass er einfach als die Gültigkeit einer Ordnung dafür sorgen sollte und dafür gesorgt hat, dass er die Sonderstellung Amerikas, die er zum Ausgangspunkt hatte, immerzu reproduziert hat. Ja, wenn jedes Land allen Kapitalen offen steht, dann hat davon die Nation mit den größten und den konkurrenzfähigsten Kapitalen am allermeisten. Wenn alles käuflich zu sein hat, wenn es nationalen Reichtum überhaupt als käuflichen Reichtum gibt, wenn eine Nation am Weltmarkt oder in der Welt sich dadurch bewährt, dass sie was zu verkaufen hat, um dann Geld einzusammeln, um sich wieder was zu kaufen. Ja, das nützt natürlich denen am meisten, die am meisten den Kapitalen, also der Nation mit den Kapitalen, die über die größte Kapitalgröße verfügen, die mit jedem sachlichen Reichtum auf der Welt tatsächlich was anfangen können. Und so ist es gar nicht die Diskriminierung der anderen gewesen, der anderen Nationen, sondern ihr möglichst vollständiges, möglichst gleichartiges, undiskriminierendes, nicht diskriminierendes Einrollieren, Einsacken in diese Ordnung, die dafür gesorgt hat, dass dann doch und gerade deswegen im Resultat dieser eine große Unterschied sich immer wieder reproduziert hat. Das ist nie einfach eine Heuchelei gewesen, wenn amerikanische Präsidenten gesagt haben, wir sind die indispensable nation. Die Welt braucht uns. Wir kümmern uns drum, um sie. Wir kümmern uns um die Ordnung. Wir sind die Garantiemacht der Ordnung, die es gibt. Das ist nicht geheuchelt gewesen, aber das heißt auch umgekehrt gerade nicht, dass sie Abstand genommen haben vom amerikanischen Nationalismus und also amerikanischem Eigennutz, sondern so ist er von den USA jahrzehntelang verfolgt worden. Sozusagen, man stellt sich drüber, über die Konkurrenz, tritt hinter sie zurück, tritt hinter das Eigenleben, das ökonomische und rechtliche Eigenleben zurück. Ja, bitte. Ja, bitte.
Scheint mir, dass das eine Geschichte von Gewalt gewesen ist. Die Gewalt der Gründung dieser Nation, der Gewalt von zwei Weltkriegen, der Gewalt von Handelskriegen, der Gewalt von imperialen Kriegen rund um den ganzen Globus rum. Und du sagst, naja, die haben das mal so gemacht, weil die haben die Leute kommen lassen.
Welche Leute?
Oder die anderen Völker kommen lassen, einkaufen lassen, eingeladen. Das ist doch Unsinn. Das ist eine Geschichte der Gewalt.
Ja, eben.
Es wurde doch deutlich gesagt, dass das die Suprematie der USA ist als Resultat des Zweiten Weltkriegs. Ich weiß nicht, ob das so, vielleicht wurde es doch nicht so gesagt, aber so war es jedenfalls gemeint. Als Resultat dieses von den USA überragend gewonnenen Krieges, dass sie plötzlich imstande waren, nicht wie es vielleicht die europäischen Mächte, England und Frankreich gemacht hätten, den anderen jetzt runterzudrücken, sondern sie haben gesagt, okay, ihr dürft ja jetzt einen Nutzen haben und wir richten ihn ein. Und dass wir richten ihn ein, das könnten sie nur auf Grundlage des überragend gewonnenen Zweiten Weltkrieges.
Vor allem hast du schon bei einer ganz entscheidenden, das ist jetzt etwas länger her als 5 Minuten, bei einem ganz entscheidenden Unterschied, auf den ich sehr viel Wert gelegt habe am Anfang, den hast du, schade. Ja. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass die Amerikaner als amerikanische Macht sowieso von Haus aus erstmal gar nicht mit Völkern zu tun haben, sondern mit anderen Staaten. Und das heißt, die USA, die hat sich's angelegen sein lassen, das Prinzip, alle Völker leben unter dem Regiment einer staatlichen Macht, überhaupt erst so richtig durchgehend zu dem Organisationsprinzip des Globus zu machen. Überall ein souveräner Staat, dessen Machtwort gilt im Innern und der Inhalt des Machtworts kriegt von uns den USA eine entscheidende Regel verpasst. Sein ökonomischer Inhalt ist Kapitalismus und das Prinzip seines Verfahrens nach außen ist Öffnung. Und dass das ganz viel Gegensatz beinhaltet, ich habe das versucht auszuführen, das ist gerade die Art, eine Konkurrenz zu organisieren, den Gegensatz von Nationen, der den Inhalt hat, Konkurrenz um nationalen Reichtum in kapitalistischer Form zu organisieren. Dass das eine Gewaltangelegenheit ist, dass das auch zwischendurch immerzu Gewalteinsätze bedarf, das habe ich nicht geleugnet. Nur muss man sich klar machen, dann hatten alle Gewalteinsätze der USA auch diesen Zweck und Inhalt. Die sollten nie einfach ein fremdes Land erobern, damit man sich draufsetzen kann und den anderen quasi wie in Zeiten des Kolonialismus hat man dann was weggenommen. Sondern alle Gewaltaktionen waren darauf bedacht, waren so gemeint und vor allem die eine ganz große, 40 Jahre lang andauernde Gewaltaktion, nämlich diese Kriegsfront gegen die SU und ihren Block, die waren alle darauf ausgerichtet, dass ich dieser Weltordnung, diesem egalitären Prinzip von souveräne Staaten konkurrieren zivil um kapitalistischen Nutzen, um den Nutzen aus wechselseitiger kapitalistischer Benutzung, dass sich kein Staat dem entziehen kann. Da merkt man, da ist dieser Anspruch, der kommt nicht nur von der Gewaltüberlegenheit her, sondern der war es den USA auch 40 Jahre lang wert, bis hin zur Planung eines Weltkriegs, keinen Entzug zuzulassen. Und unterhalb der Schwelle dieses Weltkriegs haben sie ja, das haben sie ja selbst gesagt. Wichtig ist, dass man versteht, das ist nicht ein Gegensatz gegen das Prinzip einer zivilen Weltordnung, sondern da wäre mal der Punkt angekommen, an dem man sagt, ach so, so ein Mist ist also eine zivile Weltordnung. Nochmal, die Ordnung welcher Subjekte ist es eigentlich? Das schon im allerersten Punkt, es ist die Ordnung von Souveränen. Und was sind denn Souveräne anderes? Also wenn einem Gewalt erst dabei einfällt, sie führen Kriege gegeneinander. Und vor allem führt immer der Stärkste von ihnen, der führt immer die allermeisten Kriege. Dann kommt man reichlich spät. Souveräne sind selber nichts anderes als Gewaltverhältnisse. Durchgesetzt nach innen, anerkannt von ihren Völkern und gegeneinander. Mit Militär abgesichert die Behauptung, ich bin die Instanz meines Rechts, ich lasse über mir nichts gelten. Solche Gewaltsubjekte, politischen Machtsubjekte, um die geht's. Da redet man schon ganz grundsätzlich über Gewalt. Und zweitens ist damit klar, die in einen zivilen Verkehr hineinzubuxieren, das braucht erstens Überlegenheit, fürs Einrichten und das braucht dann deswegen auch zweitens immer zu Überlegenheit dafür, es nicht zuzulassen, dass einer ganz souverän sagt, meine Schadensbilanz sagt, ich höre damit auf. Und dann hört er auch wirklich damit auf. Diese Freiheit, die sich der Trump jetzt nimmt, weil er es kann, also der Trump als Präsident der USA, die Freiheit, die sich die USA jetzt nehmen, weil sie es können, weil sie über die Potenzen verfügen, es einfach zu kündigen, diese Freiheit den anderen nicht zuzugestehen, das wird wohl ohne Gewalt nicht zu haben sein, aber dann hat die auch immer diesen Gehalt und Grund und Zweck. Und da soll man wirklich aufpassen, dass man nicht die Kriege, die dann für so eine Weltordnung auch von Seiten ihrer Einrichtungsmacht immer zufällig waren, über die erschrickt und womöglich den ganzen zivilen Inhalt der Weltordnung gar nicht als den Grund dafür ausmacht, sondern das in den Gegensatz zueinander stellt.
Ich wollte mal was fragen. Ich erinnere mich an einen Staatenblock nach dem Zweiten Weltkrieg. Die haben diese sensationelle Chance und Möglichkeit, sich kapitalistisch zu betätigen, erstmal abgelehnt. Die haben da was Eigenes veranstaltet. Und in dem Zusammenhang wollte ich mal fragen, es bedarf doch auch ein Stückchen weit der Vorstellung, dass es eine Riesenchance für einen ist, für sein Kapital, findet übrigens auch im Kleinen statt, selbst bei Leuten, die Lohnarbeit verrichten, den Laden hier, also der auch weltweit etabliert ist, als Chance und Möglichkeit anzusehen und das der Grund ist, warum sie da putzemunter mitmachen und auch gar nicht so rebellisch unterwegs sind.
Ich auch nicht. Dann sag das doch nochmal. Also ich.
Ob als Staat oder jetzt als Individuum gibt es tatsächlich auf der Welt so ein Angebot, sich mit seinem Eigentum Kapital an der Veranstaltung zu beteiligen, in Konkurrenz, da seine Chance zu nutzen und entweder aus sich oder dem Laden, dem man angehört, was zu machen. Das geht ganz gut, wenn welche mitmachen, die jetzt nicht über so ein Rieseneigentum und Riesenkapital verfügen und das als ihre Chance und Möglichkeit, tatsächlich ein auskömmliches Leben oder so, oder ein erfolgreiches Leben in dem Sinne, da abzuschließen. Da war eher meine Frage so, bei den Staaten, da habe ich an den Staatenblock erinnert, der nach dem Zweiten Weltkrieg mal was anderes aufgezogen hat, als das Angebot, was es da gab.
Die wollten halt was anderes. Die Sowjetunion, die war doch auch was anderes. Für die war das sowieso schon mal überhaupt gar kein Angebot in dem Sinn. Die hat doch das, was sie war, überhaupt dadurch hingekriegt. Und das hat doch seinen Inhalt bei ihr in dem Sozialismus gehabt, den sie veranstaltet hat nach 1917. Die hat gewusst, warum eine Weltmarktordnung für sie kein Angebot ist, außer, wenn man so will, das Angebot, sich kaputt machen zu lassen. So schlau waren sie immerhin, dass sie sich dann dem deswegen entzogen haben. Mit der Konsequenz, dass sie von den USA praktisch mitgeteilt bekommen haben, dass es kein Angebot ist, das man auch ablehnen kann, sondern das muss man aushalten, es auszuschlagen. Jetzt kann man in seine Richtung wieder sagen, auch an diesem Gegensatz kann man studieren, wie das immer gemeint war und wie es doch auch funktioniert hat. Diese Öffnung der Welt, diese Ansage an die Souveräne dieser Welt, teilweise sind darüber überhaupt erst Souveräne auf bestimmten Flecken so richtig souverän geworden. Beteiligt euch daran, bewirtschaftet eure Völker gefälligst so. Das eröffnet euch die Perspektive. Ihr müsst euch dann an die Regeln halten, aber es eröffnet euch die Perspektive, euren nationalen Eigennutz zu verfolgen. Als die Art und Weise, wie die Amerikaner sich den Globus erschließen, also wie die amerikanische Staatsmacht ihrem Kapital den Globus erschließt, nur damit ich jetzt nicht selber so ungenau rede und in deine Schiene gerate, offensichtlich unausrottbar ist, angesichts dessen, dass man über Atommächte redet, das mit Lohnarbeitern zu vergleichen. Da sucht auch so mancher seinen Vorteil. Merkst du nicht, dass das ein ganz eigenartiger Vergleich ist? Dass, wenn man über den bürgerlichen Eigennutz von normalen Leuten redet, dann ist es das, was, das habe ich ganz am Anfang mal versucht, daran klarzumachen, dass sich Regeln, die einem passen, nur nicht, also deswegen nicht gleich in Luft auflösen, weil sie einem nicht passen. Dass man sich da mit seinem Eigennutz an das anpasst, was alternativlos von einem Gewaltmonopol in der Gesellschaft installiert ist, da musst du doch mitkriegen, dass das ein Unterschied zu einem Verhältnis ist, über das ich geredet habe, nämlich das Verhältnis zwischen souveränen Gewalten, von denen verlangt war und denen angeboten war, ihre Völker per Gewalt auf Kapitalismus zu trimmen und von denen ganz wenige, aber die sehr schlagend es auch hinbekommen haben, daraus etwas für sich zu machen. Also das ist der Widerspruch gewesen, von dem ich ganz am Anfang mal so kryptisch gesprochen habe.
Also du sagtest gerade, dass die Souveräne der Welt die Gelegenheit hatten, in dieser Konkurrenz auch für sich etwas zu schaffen. Und meine Frage war dann nur, was haben die denn für sich geschaffen?
Ja, schau dir die BRD an. Als ob das ein Geheimnis wäre.
Ja, kapitalistischen Reichtum.
Ja, eben.
Ja.
Jedenfalls, darauf haben sich die USA eingelassen. Das haben sie für, nicht, muss richtig sagen, gar nicht einfach nur für das Mittel ihres Imperialismus erklärt, sondern das ist richtig ein ganzes eigenes neues Prinzip gewesen. Nämlich Weltmacht zu sein, sich als Weltmacht zu behaupten, nämlich eine Weltordnung. Eine der zivilen Verkehrsformen mit dem ökonomischen Inhalt kapitalistischer Bereicherung. Das ist richtig das neue Prinzip, was die Amerikaner für sich entdeckt, aufgerichtet und dem Rest der Welt, so gut sie es konnten, diktiert haben. Ein paar Nationen ist es gelungen, den Widerspruch, der darin steckt, so richtig für sich produktiv zu machen. Und der Widerspruch, der lautet, wenn Beherrschung der Welt, Benutzung der Welt, Fortschreibung der vorteilhaften Benutzung und Ausnutzung der Welt gerade darüber geht, dass man den anderen Nationen nicht ihren Materialismus immer verbietet, sondern dass man ihnen einen Materialismus verordnet und darauf setzt, wenn die ihren Materialismus betreiben, wenn die bei sich zu Hause sich um ihren kapitalistischen Standort kümmern, dann können wir als USA davon auf jeden Fall immer, in welcher Form auch immer, aber letztlich immer profitieren. Das beinhaltet nun mal den Widerspruch, dass sie gerade das, was sie für sich als das schlagende Instrument entdeckt haben, auch den anderen rechtlich erlaubt und sogar materiell ermöglicht haben. Wenn Benutzung der Welt für Amerika so gegangen ist, dass sie überall Kapitalismus ausnutzen wollten und ausgenutzt haben, wenn sie ihre Ausnutzung der Welt in Form des Konkurrierens mit Waren, mit Kapital, mit Kredit und so weiter betreiben wollten, dann schließt das eben ein, dass man andere zu dieser Konkurrenz zulässt und dass man dann auch zulässt, was diese Konkurrenz an Resultaten hervorbringt. Und das hat nicht sehr viele, aber ein paar Nationen tatsächlich in die Lage versetzt, selber zu großen kapitalistischen Standorten aufzuwachsen. Und an der Stelle ist der Trump, oder in dieser Hinsicht ist der Trump, wenn man so will, eine Bilanz, dass dieser Erfolg so durchschlagend war, dass er jetzt aufhört, für die USA produktiv zu sein. In dem Sinne ist dann der Trump, wenn man so will, die letzte Bilanz, die letzte politische Bilanz der Krise, die irgendwann neulich mal ausgebrochen ist, 2007, die seitdem nie aufgehört hat, sondern die immer reproduziert und fortgeschleppt eigentlich folgenden Inhalt hat. Das alte Erfolgsprinzip der USA. Amerikanischer Erfolg ist im Prinzip schon dadurch gesichert, dass die Welt überhaupt kapitalistisch wirtschaftet, weil letztlich jedes bisschen Wachstum, was auf der Welt stattfindet, auf die eine oder auf die andere Weise uns zugute kommt, sei es dadurch, dass wir da irgendwas billig einkaufen können, sei es dadurch, dass wir irgendeinem Standort, der selber Geld verdient, ganz viel von unserem Zeug verhökern können, sei es dadurch, dass wir am Wachstum woanders dadurch mitverdienen, dass wir es mitfinanzieren durch die größten Finanzkapitale, die sitzen nun mal nach wie vor an der Wall Street. Diese Gleichung, wenn nur der Kapitalismus weltweit geht, wenn der nur möglichst alles in sich einbegreift, dann geht er am besten immer für die USA, dann profitieren letztlich immer die USA. Diese Gleichung hat sich in eine Ungleichung umgekehrt. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass es Wachstum gibt, woanders, von dem die USA nicht mehr profitieren. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass Autofirmen nur noch abwandern und der Abwanderung überhaupt keinen Nutzen gegenübersteht, der das national irgendwie rechtfertigen würde, jedenfalls nicht gemäß der Erfolgsmaßstäbe, die so ein Trump anlegt. Und darin ist er nicht einfach nur überbordend anspruchsvoll, sondern damit personifiziert er eine Bilanz, eine nationale Bilanz Amerikas, des Inhalts, dass die Konkurrenten, zumindest manche von ihnen, wirklich bloß noch Konkurrenten sind, dass deren Konkurrenzerfolg nicht zugleich ein Mittel für die USA ist, dann doch wieder davon zu profitieren, sondern dass deren Konkurrenzerfolg, deren kapitalistischer Konkurrenzerfolg bloß ein Abzug davon ist, dass Amerika sein Wachstum durch Benutzung der ganzen Welt fördert. Das ist die eine Seite von Bilanz, in dem Sinn Bilanz, dass die Amerikaner jahrzehntelang etwas betrieben haben, das hat sich selber an seinen Schluss gebracht. Das hat so gut funktioniert, dass es jetzt aufgehört hat eigentlich schon ökonomisch zu funktionieren. Und über das reine ökonomische Funktionieren, das reine jetzt eben durch die Krise so offenbar gewordene, das stimmt gar nicht mehr, dass Kapitalismus weltweit gleichbedeutend damit ist, dass Amerika davon profitiert. Darüber hinaus, nämlich auf der Ebene drüber, funktioniert es auch nicht mehr so, wie es eigentlich mal gedacht war. Denn gerade die paar großen ökonomischen Konkurrenten der USA und insbesondere EU und China, die kennt man ja schon seit geraumer Zeit gar nicht mehr bloß als ökonomische Konkurrenten. Die haben ja schon lange angefangen, mit den USA nicht einfach um Gewinne hier oder da, Investitionen hier oder da, Wechselkurse in welcher Form auch immer zu konkurrieren, sondern die machen sich ja schon seit geraumer Zeit anheischig, mit den USA über die Regeln dieser internationalen Wirtschaftsordnung selber zu streiten. Also nicht nur sozusagen innerhalb und unterhalb dieses Regimes von Regeln, um den ökonomischen Ertrag zu konkurrieren, sondern die konkurrieren mit den USA inzwischen darum, wer setzt eigentlich die Regeln. Das hat der Trump, der mag dumm sein, aber so, er hat die Hellsichtigkeit dieses Amtes. Und da ist ihm so klar wie nur was, dass die EU auch in diesem Sinne ein Konkurrenzprojekt gegenüber Amerika ist. Nicht nur ein Konkurrenzprojekt im Sinne von, wer heimst ökonomische, in Geld bemessene Erträge ein, sondern wer vermag es, welcher Wirtschaftsblock vermag es, die Regeln des weltweiten Wirtschaftens zu setzen. Und wenn er mal denkt daran, wie die EU selber über sich redet, wenn er daran denkt, wie die auch über die neuen Freihandelsabkommen, auch gerade wie TTIP und so weiter redet, dann sagen die selbst, entscheidend ist eigentlich nicht das eine Plus hier oder da mehr oder weniger, sondern die neuen großen Abkommen, das sind Mittel und Strategien in einer Konkurrenz, die drehen sich darum eben, wer setzt eigentlich das, was Weltordnung ist, und insofern verwundert es nicht, nur das sage ich jetzt noch abschließend, insofern verwundert es überhaupt nicht, jetzt hat man so mal so ungefähr mindestens andeutungsweise den Inhalt der europäischen und insbesondere der deutschen Empörung über Trump, weil der nämlich was aufdeckt, was offenlegt und damit an ein Ende bringt, was nicht nur so ein schöner Nebenerfolg, sondern von den Deutschen und den Europäern seit Jahrzehnten bewusst betriebenes Konkurrenzprojekt war, nämlich sich innerhalb der von Amerika dominierten Weltordnung und immer an der Seite Amerikas immer in diesem elitären Club der G7 einerseits, dann dieses westlichen Verteidigungsbündnisses NATO andererseits, immer als kollektiver Hüter der Weltordnung. Sich dran zu machen, nicht nur von ihr zu profitieren, sondern peu à peu aus der Rolle rauszuwachsen, dass man dann doch bloß nach Regeln konkurriert, die Amerika setzt. Also davon abhängig ist, dass Amerika sie so setzt, wie man sie benutzen kann, wie man sie profitlich ausnutzen kann. Das ist jetzt wirklich eine wunderbare Konstellation. Das ist der Ehrgeiz seit Jahrzehnten. Gerade die Weltordnung, so wie sie ist, mit allem, was sie an Nutzen einspielt, unter der Führung der USA dafür auszunutzen, sich von der Führung der USA zu emanzipieren. Und wenn man so will, von ihrem Konkurrenzstandpunkt aus, richtig das war, wie sehr das wirklich ein Widerspruch ist für eine Macht, für eine kapitalistische. Einerseits zu konkurrieren auf dem Weltmarkt, vom Weltmarkt selber zu profitieren, aber letztlich gar nicht dessen Regeln zu bestimmen. Wie sehr das ein Widerspruch ist, erfahren Sie jetzt umgekehrt am Trump. Der kündigt nämlich die Regeln, die ihn so viel gebracht haben. Das nur mal andeutungsweise, so hat er sie, wenn man will, von ihnen ausgesprochen, auf dem falschen Fuß erwischt. Aber objektiv muss man sagen, genau auf dem richtigen. Genau das passt ihm nicht, dass diese Art der USA, ihre Weltmacht auszugestalten, nicht nur lauter ökonomische Konkurrenten, sondern inzwischen politische Rivalen hervorgebracht hat, die allen Ernstes sich dran machen, die Sonderrolle der USA, für die das alles bloß eingerichtet war, wirksam zu untergraben. Noch ein Gedanke ganz zum Schluss. Wenn da was dran sein sollte an dem, was ich gesagt habe, und gerade an dem, was ich zum Schluss gesagt habe, dann ist es vielleicht nicht gut, sich zu fragen, welche Pest oder welche Cholera einem lieber ist. Und womöglich als G20-Besucher im Park oder als Wähler in einer Wahlkabine, bloß weil der Trump diese Art von Weltordnung jetzt kündigt, sich im Nachhinein zum Fürsprecher davon zu machen. Ich will es erstmal dabei bewenden lassen. Ich hätte noch ein bisschen was zu sagen, vielleicht kommen wir da noch dazu, aber jetzt steigt ihr mal wieder ein.